Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex.
Hola.
Hola, ja, wir sind im spanisch-portugiesischen Raum teilweise unterwegs zumindest, denn wir haben in der letzten Folge die Euro ad acta gelegt und kümmern uns jetzt noch einmal um die Copa, denn auch da steht noch das große Spiel um die kontinentale Krone aus und das wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Schönerweise oder eben nicht, können wir gleich auch nochmal drüber reden, hat der amerikanische Verband ja für uns auch noch ein Spiel um Platz 3 in petto. Heißt, wir haben sogar ein Spiel mehr zu besprechen als in der letzten Euro-Folge hier in der finalen Copa-Folge. Und ja, es gibt leider, muss man wohl sagen, auch noch ein paar Themen neben dem Platz, die in Tipps doch dann reinspielen könnten und die in den Halbfinals passiert sind. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich genug Stoff, um unsere Folge hier anzuteasen und zu sagen, da wartet ein bisschen was auf euch und zwar nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Alex, du hast es schon durchscheinen lassen, hola, du bist richtig im Südamerika-Modus angekommen.
Ich bin im Südamerika-Modus angekommen. Ja, ich freue mich sehr auf das Finale, ich bin sehr, sehr gespannt, es ist ein sehr attraktives Finale, wie ich finde, auch ein beiderseitig verdientes Finale von beiden Mannschaften. Wir haben ja gestern die EM besprochen oder das EM-Finale und da gibt es ja sicherlich die ein oder andere Meinung, dass man sagt, ja, die Spanier sind verdient im Finale bei den Engländern. Naja, hält sich das verdient in Grenzen? Ich denke, beim Finale der Copa America kann man wirklich von einem klangvollen, spannenden Duell ausgehen und beide Mannschaften haben sich, wie gesagt, auch verdient, ins Finale einzuziehen, auch wenn vielleicht Argentinien einen minimal leichteren Weg ins Finale hatte.
Und wir haben auf jeden Fall auch ein südamerikanisches Duell und dafür steht die Copa ja auch eigentlich, ne? Auch wenn es jetzt in Amerika richtig stattfindet und Co. Wir haben ein südamerikanisches Duell, wir haben Nationen mit sehr, sehr leidenschaftlichen Fans dabei, mit großen Spielmachernamen ja auch irgendwie, wenn wir es weiterführen. Also da steht schon auch da ein paar Stories, über die wir auf jeden Fall noch sprechen können, wenn wir zum Finale kommen. Als erstes haben wir natürlich dann auch chronologisch eben auch noch ein Spiel um Platz 3 zu besprechen und dann gibt es jetzt gleich ein paar Sachen, die wir vielleicht auch drumherum aufmachen müssen. Die erste Sache ist natürlich, kleine Diskussionen gab es da mindestens schon drum, eben gerade jetzt im direkten Vergleich. Alex, bei der Euro haben wir ja kein Spiel um Platz 3 gehabt. Deswegen würde ich erstmal so ein bisschen genereller einsteigen und mit dir kurz drüber sprechen wollen, was wir davon halten. Also wie stehen wir denn zu Spielen um Platz 3?
Ja, gute Frage. Ich bin selbst ein bisschen unschlüssig. Ich finde es zum Beispiel bei der WM gibt es ja ein Spiel um Platz 3. Da finde ich es ziemlich cool. Da gibt es ja auch dann eine Medaille, ne? Wenn es eine Medaille gibt, dann kann es nur einen Empfänger diese Medaille geben. Also macht Sinn, logischerweise da ein Spiel auszutragen. Aus sportlicher Sicht muss man gleichzeitig sagen, wenn du betroffen bist, ne, du hast das Halbfinale verloren als Mannschaft, als Nation und dann noch diese Trostrunde spielen zu müssen, da hast du ehrlich gesagt nicht richtig Bock drauf. Da gibt es dann andere Sorgen. Da bist du kurz vorm Ziel gescheitert und sollst dann irgendwie 3-4 Tage später ein Spiel bestreiten, um dem es ja eigentlich um gar nichts so wirklich geht, bei dem man sich schwer motivieren kann, bei dem die Trainer dann natürlich auch die Ersatzspieler eher ran dürfen, was ja dann ja das Bild dann schon ein bisschen verfälscht, der Teamstärken. Und deswegen gehe ich mit gemischten Gefühlen ran, aber irgendwie bei der EM, muss ich auch ehrlich zugeben, hätte ich schon Bock gehabt auf ein Spiel um Platz 3.
Ja, weil ich es auch nicht so schlecht gelesen hätte, ich bin da bisschen hin und her gerissen, weil ich bin schon bei dir, es gibt Spiele um Platz 3, wo man sich freut, dass die Mannschaften nochmal auflaufen, dass man sie nochmal sehen kann, dass das Turnier eben nicht vorbei ist und tatsächlich dann auch hinten raus, das ist so ein kleiner Warmmacher, ne? Wir haben jetzt 3 Tage am Stück bei der EM, wo du auch merkst, Mensch, hast halb vergessen, dass die EM noch läuft langsam und dann kommt erst das Finale. Da ist das natürlich auch einfach ein bisschen Rahmenprogramm, was sich so ein bisschen dran hält. Ne? Wir gucken morgen nochmal EM, wir gucken übermorgen nochmal EM. Also das finde ich schon einen kleinen Vorteil daran. Ich glaube aber tatsächlich, ein wichtiger Punkt ist, wie man mit einem dritten Platz oder sogar mit einem zweiten Platz im Fußball umgeht, wenn wir auf olympische Spielarten gucken, dann hat eine Bronzemedaille da Prestige. Du hast es aufs Treppchen geschafft. Fußball ist meiner Meinung nach generellen Sport. Am Ende gibt es einen Gewinner. Ne? Es gibt einen Champions-League-Sieger. Niemand redet darüber, wer Silber in der Champions League gewonnen hat. Niemand redet darüber, wer Zweiter in der Liga wird. Und niemand redet darüber, am Ende, wer das Finale bei einer EM verloren hat, noch ein paar Jahre später. Außer es war besonders spektakulär. Und ich glaube, das ist schon beim Fußball sehr inhärent, dass du sagst, es gibt einen Gewinner. Und deswegen fühlt sich, glaube ich, dieses Spiel um Platz 3 beim Fußball auch oft ein bisschen komisch an, weil du gleichzeitig auch merkst, dass es nicht nur unsere Außenwahrnehmung oder die vieler Zuschauer, vielleicht das Interesse gering. Die UEFA hat es ja schon in den 70ern und 80ern gemerkt. Wir hatten da teilweise 7000 Zuschauer, 76 war es, das vorletzte Spiel um Platz 3, was es noch bei einer Euro gab. Da hat man auch gesagt, gut, wir kriegen hier nicht mal ein Regionalligastadion voll, vielleicht sollten wir es lassen. Aber ich glaube, das gehört nicht nur aus unserer Sicht und aus Zuschauersicht dazu, sondern auch aus Spielersicht. Und ich kann mich eben auch einfach deswegen an kaum ein richtig, richtig spannendes oder spektakuläres Spiel um Platz 3 erinnern. Man hatte immer ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein letzter Gruppenspieltag, wo dann klar ist, ich bin weiter oder nicht weiter, aber der Druck ist weg und der Reiz damit auch so ein bisschen für mich.
Naja, bei der WM 2010 gab es da aber nicht das recht spannende Spiel Deutschland gegen Uruguay, wenn ich mich nicht täusche, jetzt im Nachhinein. Ging das nicht 3-2 für Deutschland aus? Nee, das war 2-6, nicht 2-10. Aber das war auch
ja, also Deutschland ist 2006 Dritter geworden, ja.
Ich bringe irgendwas durcheinander gerade, merke ich. Deutschland-Uruguay gab es glaube ich auch 2-10 nochmal. War das Spiel im Platz 3? Ja, ich meine schon. Und das war ganz recht unterhaltsam, auch mit einem 3-2 und hier Führung und egalisiert und nochmal gedreht. Von daher, das kann natürlich wie immer auch unterhaltsam sein für den neutralen Fan, allein deswegen, weil dieser Druck ja nicht auf diesem Spiel herrscht. Wie eben im Halbfinale, im Viertelfinale. Man hat ja auch jetzt bei der Euro sehr schön gesehen, irgendwo lähmt das die Teams ja auch teilweise. Ne? Deswegen hatten wir einige Spieler, die ein bisschen ja langweilig waren. Grüße nach Frankreich und Portugal und England in dem Sinne. Und ein Spiel um Platz 3, einfach weil da der Druck wegfällt, glaube ich, kann dann unterhaltsam sein. Aber ja, spricht man noch über den dritten. Also in Nationen, die nicht dafür bekannt sind, weit zu kommen, viel zu gewinnen, Titel errungen zu haben, für die ist das sicherlich Jahre später, Jahrzehnte später was Besonderes, noch Dritter zu werden. Ne? Kann ja auch für Uruguay gelten oder für Ghana oder für wen auch immer, Kroatien.
Uruguay bei aber der WM, in der Copa würde ich, über die wir jetzt sprechen, widersprechen.
Genau, da sind sie genau. Es hängt immer auch davon ab, ne? Ob jetzt hier Holland und Frankreich bei der EM so viel Bock drauf hätten, sei mal stark dahingestellt. Aber um jetzt mal zu unserem Turnier zu kommen, das wir hier besprechen, für die Kanadier könnte es was bedeuten, Dritter bei der Copa America 2024 zu werden. Und sie stehen ja im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay auf dem Feld, denn es gibt ja bei der Copa ein Spiel um Platz 3. Und deswegen ist das, glaube ich, immer auch Sicht des Betrachters. Und in dem Fall, glaube ich, für die Kanadier ist das schon ein schönes Spiel und ein schöner Ansporn, hier Dritter zu werden.
Ja, also es wäre auf jeden Fall der größte Erfolg dieser Fußballnation. Und solange er das bleibt, wird man sich dann auch daran erinnern, weil man eben diese Referenz dann hat, von der man weiter ausgeht. Ganz gesagt, war ja schon eine kleine Überraschung, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Halbfinale, mindestens kleine Überraschung. Uruguay ja eigentlich so ein bisschen unser Turnierfavorit gewesen. Und jetzt steht er hier im Spiel um Platz 3. Bevor wir dann kurz jetzt auch natürlich drüber sprechen, wie wir das Ganze tippen, muss man dann eben doch auch aufs Halbfinale vor allen Dingen von Uruguay zurückkommen. Ich habe hier gesagt in der letzten Folge, ich könnte mir vorstellen, das wird südamerikanisch leidenschaftlich hergehen zwischen Uruguay und Kolumbien. Und das ist es tatsächlich auch leider eben nicht nur auf dem Feld, Alex, sondern eben auch auf den Tribünen. Es gab Auseinandersetzungen zwischen kolumbianischen Fans und dann auch den Spielern von Uruguay, unter anderem Darwin Núñez, der da sogar auf die Tribüne ist und eben Schläge sich hin und her geworfen hat mit den Zuschauern. Und da sind jetzt so ein paar Sachen offen. Ne? Erstens, dramatisches Ausscheiden. Zweitens, Uruguay sicherlich mit dem Ziel gestartet zu gewinnen. Also vielleicht haben sie auch nicht mehr so viel Bock. Und drittens eben auch, wir können heute, das ist ein Tag vor diesem Spiel, nicht valide sagen, was da genau kommt, welche Spieler gesperrt werden und wie lange. Bei Núñez selber, der da ganz vorne dabei war, wird mittlerweile sogar über eine FIFA-Sperre spekuliert. Das würde bedeuten, dass er vielleicht sogar bei Liverpool erstmal außen vor wäre. Also eine sehr langfristige Strafe, weil es schon alles spätestens auf den zweiten Blick eine sehr, sehr blöde Situation war, die, wie gesagt, jetzt auch für den Kader von Uruguay natürlich Fragen offen lässt, neben den Metallensachen, die da auch noch mitkommen, ne?
Ja, kurzer Hinweis, Stichwort FIFA-Sperre. Wir erinnern uns, auch ein Uruguayer davon betroffen. Vor einigen Jahren, WM 2010, Luis Suarez hat Chiellini in die Schulter gebissen, war dann, glaube ich, ein halbes Jahr gesperrt, unter anderem eben auch für seine Vereinsmannschaft für Liverpool. Also da gibt es sogar Parallelen, wieder ein Uruguayer und wieder ein Liverpool
und wieder Stürmer,
Mittelstürmer betroffen. Ja, müssen wir natürlich abwarten. Also personell, gut, braucht man jetzt hier nicht in on detail sowieso mit reingehen, ne? Wie Uruguay aufstellen wird, ob sie komplett schonen werden oder ob Darwin Núñez spielberechtigt sein wird oder nicht, ist eh schwer und Kaffeesatzleserei. Ehrlich gesagt ändert aber beides auch nicht viel an meinem Gefühl, wie dieses Spiel ausgeht, weil Uruguay schon fairerweise der klare Favorit in diesem Spiel ist. Das zeigen auch die Quoten auf, das zeigt auch generell, ne, das Empfinden auf. Kanada ist das Überraschungsteam schlechthin. Niemand hätte gedacht, dass sie überhaupt ins Halbfinale vorstößen konnten. Das war grandios, aber sie sind auch jetzt natürlich große Außenseiter. Sechserquoten im Schnitt auf Kanada und 1,50, 1,60 auf Uruguay zeichnet schon ein klares Bild, auch wenn, wie gesagt, Uruguay vielleicht ohne den einen oder anderen Star antreten muss oder könnte.
Ja, also würde ich auch mitgehen. Kanada ist sicherlich in der Breite auch so weit weg von Uruguay und auch natürlich, wir haben Uruguay viel gelobt, für das, was sie eben auch unter Bielsa jetzt gezeigt haben. Für uns waren sie mit Turnierfavoriten. Das ist ja auch gerade bei Bielsa ein ziemlich klarer, ganzheitlicher Ansatz. Das ist ja kein Fokus, der nur auf Einzelspieler setzt, sondern der Mann, wenn jemand Ahnung von Fußball hat, von Mannschaftstaktik hat, dann auch ein Bielsa. Und der hat natürlich ein klares System da geschaffen, wo auch vielleicht Rollen ausgefüllt werden können. Ich sehe da auch den qualitativen Vorsprung. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt die Enttäuschung, man ist raus, vielleicht die Bocklosigkeit auf dieses Spiel, vielleicht fehlende Spieler, vielleicht ein kleiner Schock, der auch noch nachzieht aus dieser ganzen Situation auf der Tribüne. Mental spricht da schon viel normalerweise gegen Uruguay. Das können wir aufwiegen damit, dass wir eben sagen, Kanada ist qualitativ so weit weg. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn wir hier eine Mannschaft sehen, die dieses Spiel unbedingt irgendwie gewinnen will, dann sehe ich diesen Willen eher bei Kanada. Und wenn es da Unentschieden, also wenn es da Unterschiede gibt, dann haben wir auch schon Holstein, Kiel und Saarbrücken, Bayern, München aus dem Pokal schmeißen sehen. Ne? Also,
ja, das ist korrekt, ja.
Und da ging es sogar noch um was. Und es gab diese Geschichte der Höhe nicht. Ja. Also,
ich bin da bei dir, dass man sagt, die Motivation ist sicherlich bei Kanada größer. Die Ablenkung vielleicht bei Uruguay aufgrund ja dieses wirklichen Skandals mit dieser Schlägerei auf den Tribünen, also dass man da vielleicht jetzt einfach ja keinen Sinn fürs Sportliche hat, ne, für dieses Spiel da gar nicht den Fokus drauf legt, generell, ne, also individuell meine ich jetzt nicht, dass die Mannschaft, der Verband oder der Trainer sagen, ist uns wurscht, sondern einfach der Spieler an sich hat da vielleicht mit anderen Dingen zu kämpfen noch im Nachhinein, als jetzt sich voll auf 100% hochfahren von der Motivation auf dieses Spiel. Und die Kanadier, für die ist das nochmal eine monströse, riesige Chance, hier dieses starke Turnier wirklich dann auch mit Platz 3 abzuschließen. Von daher ist das definitiv ein guter Hinweis von dir, wie ich finde. Ja. Und dann blicke ich dann doch ein bisschen anders auf diese Quoten, die vielleicht berechtigt sind, vielleicht aber zu hoch angesetzt sind und damit natürlich sehr, sehr gutes Value beinhalten. Doppelte Chance Kanada. Da bist du bei im Schnitt teilweise 2,40, 2,50. Kann man, wenn man dann diesen Approach hat wie du, vielleicht mal ins Auge fassen.
Ja, also generell ist es eben so, klar, klar ist, sagen wir mal, in den meisten Fällen wird Uruguay dieses Spiel wohl gewinnen, aber wir haben hier Kanada und wir finden eben ein paar Argumente für Kanada dann doch in diesem speziellen Aufeinandertreffen, gerade mit diesen Sperren, mit den Nebenplatzgeschichten, die da vielleicht noch mit reinspielen, auch noch. Und da gehört dann eben auch schon zu, dass jemand, der Lust hat, auf einen kleinen Upset zu tippen, der findet Gründe dafür und der findet erstmal natürlich im Dreiweg super spannende Quoten bis 6 hoch auf Kanada. Und wie du gesagt hast, vor allen Dingen auch eine spannende doppelte Chance, ne? Weil dieses sich irgendwie mit dem Unentschieden durchretten und aufs Elfmeterschießen gehen, das ist natürlich eine legitime Taktik für einen Verein, für eine Mannschaft, für eine Nationalmannschaft, die ja gerade aus Kanada-Sicht um den größten Erfolg ihrer Landesgeschichte spielen. Ne? Also da sollte man bereit sein, wirklich jeden Meter zu gehen, während das auf der anderen Seite vielleicht nicht so ist. Deswegen finde ich auch diese hohe doppelte Chance tatsächlich nicht verkehrt und würde tatsächlich bei diesem Spiel auch so ein bisschen das als meine Einschätzung stehen lassen. Es scheint bei der Qualität bisschen vermessen und deswegen will ich es nicht so klar sagen, gegen Uruguay zu tippen, aber ich rieche hier die Möglichkeit auf einen kleinen Upset. Ja,
absolut. Bin ich tatsächlich bei dir. Hast du mich überzeugt von. Finde ich, ja, spannende Gemengelage. Und man muss auch sagen, ich habe Uruguay stark gelobt. Ich hatte ja sie, wie wir ja wissen, in der Final, in der Copa-Vorschau vor ein paar Wochen ja sogar nicht nur ins Finale getippt, sondern auch dann hatte ein Gefühl, dass sie das ganze Ding gewinnen können. Aber sie haben, so gut sie angefangen haben in der Gruppenphase, ich fand, spielerisch haben sie dann sehr abgebaut gegen natürlich zwei Top-Gegner in Brasilien und Kolumbien. Nach vorne war von diesem Bielsa-Fußball dann nicht mehr so viel zu sehen, zumindest torchancenmäßig, torschussmäßig. Also ich fand, da haben sie sportlich offensiv eher enttäuscht in zwei Spielen am Stück, wohingegen Kanada mich generell auch überrascht hat, die immer auch mutig aufgetreten sind, auch in beiden Spielen gegen Argentinien, sowohl Vorrunde als auch Halbfinale, die sich immer was zugetraut haben, die sich nicht verschanzt haben. Das war nicht so ein EM-Underdog, wie man es beim einen oder anderen gesehen hat, der defensiv gut steht und dann dem Gegner so den Zahn zieht, sondern eher so, oder EM-Underdog Georgien-mäßig vielleicht teilweise, mit noch mehr, ja, noch früherem Pressing, weil Jesse Marsch ja aus der Red Bull-Schule kommt und da früh drauf geht. Und dann, ja, bin ich da bei dir, dass Kanada vielleicht dann doch Möglichkeiten hat, hier Historisches zu schaffen, ja.
Und das sind doch schon mal spannende Aussichten für so ein Spiel um Platz 3, vielleicht sogar mehr als so ein Spiel um Platz 3 generell verspricht, wenn wir aufhören mit historischen Aussichten. Das klingt doch nach einem netten Teaser. Historisch kann es in jedem Falle auch im Finale werden, auf das wir jetzt natürlich noch schauen wollen. Argentinien gegen Kolumbien lautet das. Unser Finaltipp war also zumindest schon vor dem Turnier mit einem Team richtig. Argentinien haben wir beide auch im Finale gesehen. Kolumbien konnte unseren zweiten Favoriten Uruguay dann im Halbfinale einen Schritt vorher quasi ausschalten. 1-0. Wir haben über das Spiel gesprochen, auch über die Geschichten drumherum. Erwähnen kann man sicherlich noch auch, dass bevor es auf den Tribünen hochher ging, ging es ja auch auf dem Platz durchaus hochher. Wir hatten ja schon Ende der ersten Halbzeit die rote Karte für Kolumbien gesehen, die wir getippt haben übrigens in der letzten Folge, wenn du dich erinnerst. Seltenst hier rote Karten getippt, am Ende gab es zwei, also lohnenswert, dass wir da dieses Gefühl hatten. In jedem Fall eine Halbzeit in Unterzahl, 1-0, trotzdem über die Runden gebracht. Das war vor der roten Karte noch das Tor und dann wirklich eine komplette Halbzeit gegen ein ja von uns auch gelobtes Uruguay dicht halten können. Natürlich gab es auch ein paar dreckigere Aktionen, ein bisschen Rudelbildung und Co. Und das Ganze ist dann am Ende ja sogar auf die Ränge übergeschwappt. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie dieses Spiel lief. Trotzdem haben sie es übers Turnier gesehen, du hast es schon am Anfang gesagt. Auch total verdient, ne?
Ja.
Teilweise berauschenden Fußball gespielt und historisch, um darauf zurückzukommen. Dieses Finale, mindestens aus einer Sicht, die wir auch bei Spanien und England ähnlich hatten. Spanien kann alleiniger Rekordgewinner der Euro werden und Argentinien kann alleiniger Rekordgewinner der Copa werden. Gerade sind sie gleich auf mit Uruguay, die haben keine Chance mehr. Das heißt, ja. Argentinien kann vorbeiziehen und den 17. Kontinentaltitel gewinnen.
16.
Den 16., entschuldige. Während Kolumbien das Ganze nur einmal gelang, England gelang es noch gar nicht, aber ne, einmal ist kein Mal. 2001 konnten sie den Titel holen, sonst noch nicht viel Finalerfahrung auch bei den Kolumbiern. Also was die Historie angeht, haben wir den ganz, ganz großen Giganten des südamerikanischen Fußballs gegen ein Kolumbien, das sich gerade so ein bisschen aufschwingt eher.
Ja, absolut. Also, und es wäre ja auch der dritte große Titel für Argentinien in Folge, eigentlich sogar der vierte, weil da die Finalissima dazwischen waren.
Ja.
Aber es ist jetzt kein so großer Titel, wurde ja erst neu kreiert. Also Copa-Sieger sind sie ja schon gewesen. Also sie sind ja der Titelverteidiger, dann gewannen sie die WM, sind der amtierende Weltmeister, können jetzt den Copa-Titel verteidigen. Das wäre der größte Titel, der dritte große Titel, der Titel-Hattrick sozusagen. Und dazwischen die Finalissima und gegen...
Wem gelang das sonst noch? Spanien.
Dieses. Spanien gelang das auch, richtig, ja. richtig. EM, WM, EM, korrekt, ne? 2008 bis 2012, genau. Also, und die Finalissima wollte ich nur erwähnen, das war ja der neu eingeführte Supercup gegen EM-Sieger Italien, haben sie ja zwischendrin auch gewonnen. Also es wäre ja wirklich eine goldene Ära Argentiniens im späten Alter des Lionel M., der vielleicht sein letztes Finale auch bestreitet, Julius, oder sein letztes Spiel, nicht nur Finale, sondern wirklich möglicherweise Spiel für Argentinien bei Angel Di Maria, dem Helden des letzten Copa-Triumphs in Brasilien und auch dem Finaltorschützen bei der WM, im WM-Finale. Bei dem weiß man schon, er hat schon angekündigt, es wird sein letztes Spiel sein. Möglicherweise ist auch bei Messi der Fall. Also auch da ist was Historisches, Legendäres, liegt auch wirklich in der Luft, ne?
Ja, also aus der Sicht auf jeden Fall super viel drin. Generell, ja, auch wenn wir so lange über die Euro ja immer gesprochen haben, auch schöne schöne Parallelen, die du da natürlich mit Messi, über den wir jetzt sprechen, vielleicht letztes Spiel, vielleicht letzter Titel internationaler Ebene und dann der von ihm getaufte Jamal auf der anderen Seite mit seinem, mit der Chance auf den ersten Titel, Barças vielleicht neues Supertalent nach Leo, dann eben auch, also ja,
dann
schöne Geschichten.
Dann können sie sich übrigens bei der Finalissima ja treffen, ne?
Genau.
EM-Sieger gegen Copa-Sieger, Messi gegen Jamal, wäre ja möglich, wäre ja ein ganz, eine ganz besondere Pointe, ne, mit diesem ja. Taufbild, das
aber
es da gibt.
Wie, nicht unbedingt wünschenswert, weil ich bin noch nicht bereit, mir jetzt schon von irgendwem anzuhören, dass Jamal jetzt schon besser ist als Messi. Das ist eine Diskussion, die ich nicht führen will. Ja, aber in jedem Fall, Messi immer noch ganz okay, ne? Hat auch wieder getroffen im Halbfinale. Also da.
Aber erstes Tor bei dieser Copa.
Erstes Tor und, bei dieser Copa, aber gut, er läuft sich vielleicht rechtzeitig warm.
Aber es war ja auch kein richtiges Tor. Er hat ja nur den Fuß in einen Schuss hingehalten, den abgefälscht. Also so ein richtiges Tor ist er noch schuldig. Man könnte ja draufsetzen, dass er im Finale trifft und da ein richtiges Tor erzielt. Ist ja auch ein möglicher Tipp, den es so gibt bei den verschiedenen Wettanbietern. Und ansonsten, ja, er kommt besser in Fahrt zum richtigen Zeitpunkt. Also das Halbfinale war, glaube ich, auch sein bestes Spiel, das er abgeliefert hat. Er hatte ja, glaube ich, muskuläre Probleme. Deswegen verpasste oder pausierte er im dritten Gruppenspiel, war dann im Viertelfinale wieder fit, aber so ein bisschen angezogene Handbremse, sicherlich auch Angst dabei gewesen im Hinterkopf und im Halbfinale hast du wieder gesehen, auch wenn er nur dieses abgefälschte Tor erzielt hat, aber da waren zumindest in Halbzeit 1, ich habe es mir nämlich komplett angesehen, schon Messi-Momente dabei, wo er unwiderstehlich da zu großen Torchancen kommt, nur halt das Visier war nicht ganz eingestellt. Also ja, er wird wohl rechtzeitig richtig warm fürs große Finale.
Und das ist, das haben wir auch bei der WM gesehen, dann doch eben immer noch eine Herausforderung für jede Mannschaft. Ne? Also ich glaube, einer der wenigen Spieler, wo ich sagen würde, wenn du den irgendwo zwischen Mittelkreis und 16er stellst, kann er da trotzdem noch was kreieren und er darf sich nicht bewegen vom Fleck, weil er zwei gebrochene Beine hat, würde ich trotzdem sagen, Mensch, gefährlich ist es manchmal. Also das darf man auch in diesem Alter, man sollte wirklich Messi nicht aus diesen Rechnungen rausnehmen. Und natürlich auf der anderen Seite, das ist natürlich auch die Geschichte, ne? Die beiden Szener, Leo Messi natürlich unangefochten, auch die Vereinskarriere von ihm groß gewesen. Bei James Rodriguez haben wir letzte Folge schon drüber geredet, die Vereinskarriere nicht ganz so gelaufen, wie man sich erwartet hat nach der WM vor 10 Jahren, bei der er ja so absolut brilliert hat und sich in den Fokus gespielt hat. Aber er brilliert wieder, hat einen Rekord gebrochen jetzt auch, 6 Assists schon in dieser Copa vorgelegt. Das hat noch nie jemand vor ihm geschafft und lass uns ehrlich sein, uns fallen beiden wahrscheinlich 1-2 ganz gute südamerikanische Fußballer ein, die auch mal eine Copa bestritten haben. Also eine absolute Benchmark, die er dahin legt und das ist auch nicht nur hier Statistiken abarbeiten, sondern man muss es wirklich sagen, ein von ihm berauschendes Turnier.
Absolut. Für mich der beste Spieler bei dieser Copa America bislang. Also stellt er Messi, wie gesagt, wirklich in den Schatten. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch, aber definitiv überraschend. Denn 10 Jahre später hätte man ihm das wirklich nicht mehr zugetraut. Er ist wirklich in der Form wie vor 10 Jahren. Also für die Cafeteros, für Kolumbien, da ist er wirklich immer extra motiviert. Im Vereinsfußball war er das in den letzten 10 Jahren etwas weniger, wie auch ja die letzten, was sind es denn gut, 5 Jahre zeigen mit teilweise dubiosen, komischen Wechseln. Und jetzt bei der Copa hat er wirklich nochmal Bock, ob es jetzt sein letztes Spiel wird. Würde ich eher anzweifeln, weil wenn er so gut drauf ist, dann kann man ja nochmal bei der WM in 2 Jahren in Amerika angreifen. Könnte Messi ja auch, er wohnt ja gleich vor Ort. Ne? Also deswegen hoffe ich, dass es nicht Messis letztes Spiel wird für Argentinien, denn ja, WM in den USA, da kann er ja von Miami rüberhüpfen. Übrigens, Stichwort Miami, Heimspiel für Messi beim Copa-Finale, denn das Copa-Finale findet in Miami statt.
Generell auch gut vorstellbar, glaube ich, dass Richtung WM in Amerika noch ein paar neue Kontakte und Funktionäre und Stakeholder sich bei ihm mal melden und sagen, wäre schon schön, wenn du noch spielst, wenn wir dich noch als Attraktion hier weiter hätten. Ne? Aber
absolut.
Am Ende sicherlich steht trotzdem, dass er also niemandem mehr was beweisen und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel verdienen muss, wenn er nicht möchte. Ja, aber trotzdem, klar, eine der großen Geschichten, Messi gegen James, den wir jetzt auch ausgiebig gelobt haben und eben auch eine Mannschaft, die diese Titel gewonnen hat zuletzt, die diese Siegermentalität endlich ja auch wieder bewiesen hat, die so ein bisschen in einer langen Ära jetzt auch mit Messi gefehlt zu haben schien. Jetzt ist er endlich da, sie gewinnen, sie sind da, wenn sie müssen. Und auf der anderen Seite Kolumbien, die auch nicht unbedingt das Verlieren mehr gewohnt sind. Ne? 24 Spiele haben die Kolumbianer kein Länderspiel mehr gewonnen. Hast du mir heute
Entschuldigung. Erstens verloren, zweitens 28
Spiele. Um Gottes Willen, ja. Du hast mir die Statistik vor der Folge noch zukommen lassen und ich muss ehrlich sagen, da war ich ein bisschen überrascht. So krass hatte ich es nicht auf dem Zettel.
Nee, hatte ich so krass auch nicht auf dem Zettel. Muss ich auch ehrlich sagen. Bei Argentinien sind es, jetzt muss ich mal nachschauen, ich glaube so 12 Spiele ohne Niederlage, denn sie haben in der Weltmeisterschaftsquali gegen Uruguay im November zu Hause verloren. Deswegen hatten wir ja Uruguay auch als Red Hot Team vor diesem Turnier auf dem Zettel. Aber ja, die Kolumbianer hatte ich irgendwie nicht, also ich hatte sie, glaube ich, auch ins, oder nicht nur glaube, ich hatte sie ins Halbfinale getippt und ich, das war für mich auch ein Münzwurf zwischen Kolumbien und Uruguay. Ich dachte einfach, Uruguay mit Bielsa, da entsteht was Neues. Auch, ja, man konnte ja nicht riechen und ahnen, dass James Rodriguez wirklich wieder die Zeit zurückdreht und so spielt wie vor 10 Jahren. Aber ich hatte wirklich nicht so auf dem Schirm, dass sie so eine lange Serie hinlegten und vor allem, dass sie auch weitergehen würde. Sie hatten ja unter anderem eben Brasilien in der Gruppe und dann Uruguay eliminiert. Also man muss den Hut ziehen vor 28 Spielen ohne Niederlage Kolumbiens. Das ist die formstärkste Mannschaft in Südamerika aktuell. Und sie sind formstärker als Argentinien, wie ich finde. Sie spielen ein besseres Turnier als Argentinien. Für mich ist Kolumbien die beste Mannschaft dieser Copa, Julius.
Und sie sind mit Abstand nicht der Favorit, wenn wir auf die Quoten gucken jetzt mal beim Turnier. 2 Zehner-Quoten im Schnitt auf Argentinien und 4,20er bis 4,30er-Quoten im Schnitt auf die Kolumbianer. Das ist das Doppelte. Also hier haben wir echt einen relativ großen Unterschied. Gerade für ein Finalspiel, wo dann ja oft auf diesem Niveau, wir können es immer wieder sagen, Fine Margins, Alex, das ist unser roter Faden in diesen K.O.-Spielen, wo das wirklich auf so Kleinigkeiten ankommt, schon sehr, sehr große Diskrepanz in den Quoten. Was es auch einen Ticken schwerer macht für mich, weil ich tatsächlich, wir haben es ja bei England auch so ein bisschen erläutert, England gegen Spanien, am Ende kam ich zu England bei meinem Tipp, obwohl Spanien das beste Team des Turniers war und hier gebe ich dir recht, Kolumbien bis jetzt das beste Team des Turniers, aber Fine Margins und mit Argentinien natürlich eine Mannschaft, die, denke ich mal, jetzt noch einen klaren Auftrag auch hat, aber angeführt von Messi auch vielleicht ein wenig entspannter in so ein Finale geht, weil sie es schon mal gewonnen haben zuletzt, weil sie ja ein bisschen gewohnter damit umgehen können und weil sie vielleicht auch nicht mehr ganz so viel zu beweisen haben wie Kolumbien, für die natürlich klar ist, trotz allem der positiven Entwicklung und dass nicht alle aufhören werden. Trotzdem ist das für Kolumbien, dürfte sich das für alle Spieler 2001 zuletzt gewonnen, anfühlen wie eine Generationenchance. Ne? Und das ist auch ein anderer Druck, der da auf ihn lasten wird.
Ja, absolut. Verständlich, ja. Quoten, ich will die Quoten aufgreifen, weil ich von dir wissen will, warum Kolumbien hier 4 Quoten hat, wenn sie doch die beste Mannschaft des Turniers sind, wenn sie Brasilien eliminiert haben oder geschlagen haben zumindest.
Ich
wenn
hätte
sie
die Quoten
Uruguay
anders gesehen.
Eliminiert haben.
Also Argentinien wäre bei mir knapp vorne, aber vielleicht eher, ja, wären wir wieder bei so einem Bereich 250er zu 280er Quoten oder so bei mir gelandet. Also dass da schon dieses wirklich die doppelten Quoten quasi auf der einen Seite damit einen ganz, ganz klaren Favoriten, sehr niedrige Zweierquoten bei Argentinien. Das wird dem Ganzen dann doch auch nicht gerecht, so wie ich es einschätze.
Ja, mir finde ich auch. Und wenn ich auf den Head-to-Head-Vergleich blicke, denn wie gesagt, für mich sind sie sehr, sehr gleich auf grundsätzlich. Da bin ich bei dir, dann sollten die Quoten auch sehr ausgeglichen gleich auf sein. Das sind sie nicht. Heißt, wieder gutes Value, spannende Quoten auf Kolumbien. Kann man sich ins Auge fassen. Ja, Head-to-Head habe ich angesprochen. 2 der letzten 5 Spiele endeten unentschieden. Nee, 3 der letzten 5, da war ein Freundschaftsspiel dabei, das habe ich jetzt übersehen. Also 3 der letzten 5 unentschieden. 1 hat Kolumbien gewonnen, 1 Argentinien. Technisch gesehen hat Argentinien 2 gewonnen, weil sie das Elfmeterschießen bei der letzten Copa America gegen Kolumbien gewann. Aber da stand es halt nach 90 Minuten auch unentschieden. Deswegen, ich werte für mich persönlich immer ein Elfmeterschießen jetzt nicht als Sieg. Also so gesehen, nach 90 oder 120 Minuten hat Argentinien nur 1 von 5 Spielen gegen Kolumbien gewonnen. Kolumbien auch nur 1. Ja, wenn das nicht Augenhöhe ist, Julius, was dann?
Ah, schwer dazu widersprechen. Dazu kommt dann auch noch, dass wir natürlich bei Argentinien gesehen haben, auch das WM-Finale haben sie im Elfmeterschießen dann gewonnen. Sie mussten auch hier schon mal ins Elfmeterschießen in diesem Turnier. Richtig saftige Quoten trotzdem gibt es da, Alex. auf beide Teams treffen. 2,20er im Schnitt sogar. Wir waren gestern erstaunt bei Zweierquoten bei der Euro im Finale. Heute 2,20er-Quoten, über die wir sprechen, bei beide Teams treffen. Natürlich, wir haben es ein paar Mal angesprochen, viele Champions-League-Finals zuletzt zu Null ausgegangen, knapp ausgegangen, um da diese Referenz zu haben. Aber Argentiniens Beteiligung im WM-Finale war durchaus torreich, bis das Ganze entschieden war. Kolumbiens Copa war durchaus torreich jetzt auch. Beide haben diese individuelle Klasse auch, um immer, egal wie das Spiel läuft, gefährlich vors Tor zu kommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier Tore auf beiden Seiten sehen. Und 2,20er-Quoten finde ich da echt auch sehr, sehr hoch. Die kriegen wir selten auf diesen Tipp. Vor allen Dingen, wenn da zwei Mannschaften sind, die auf jeden Fall treffen können.
Ja, das letzte Spiel, in dem Argentinien nicht getroffen hat, war besagtes 0-2 gegen Uruguay im November 2023. Seitdem haben sie 10-mal in Folge mindestens einmal getroffen. Und dann, wenn man auch zurückblickt, muss man auch wieder lange, lange suchen, bis man mal wieder ein Spiel findet, wo sie nicht getroffen haben. Also wir reden da von Jahren, die man da zurückgehen muss teilweise. Und deswegen bin ich hier schon bei dir. Dass Argentinien trifft, ist ja in Stein gemeißelt, immer schwierig im Fußball, weiß ich, aber eigentlich sehr, sehr sicher. Recht sicher, sagen wir es mal so. Und Kolumbien hat mich ja offensiv so überzeugt, wie sie allein in Unterzahl gegen Uruguay haben sie, glaube ich, noch drei Großchancen herausgespielt, wohlgemerkt in Unterzahl. Also wirklich, es war ja eh bemerkenswert, dass sie das dann noch über die Zeit gebracht haben, aber die Art und Weise war ja wirklich bemerkenswert. Also sie haben ihre Stärken in der Offensive jetzt während dieses Runs mit diesen 27 oder 28 Nicht-Niederlagen in Folge. Und deswegen bin ich hier bei dir. 2,20er-Quoten auf beide Treffen, ey, finde ich klasse. Finde ich zu hoch. Deswegen finde ich es gut, dass man es anspielen kann. Ja.
Also ein richtig spannender Tipp und ein weiterer. Auch wie letztes Mal die roten Karten. Ich nutze die Copa hier einfach, um auch mal ein paar frische Ideen reinzubringen, Alex. Eine andere Sache, die ich hier noch abgeben möchte als Tipp ist, ich glaube, Kolumbien trifft zuerst. Das kann man ja auch immer tippen. Welche Mannschaft trifft zuerst? Ich glaube, Kolumbien erzielt den ersten Treffer, weil sie eben relativ stürmisch und mit ihrer starken Offensive da reinstarten werden und vielleicht sogar Argentinien überraschen können. Ich glaube, aber Argentinien schafft den Ausgleich. Deswegen treffen auch beide. Und ich glaube, das ist für mich ein sehr wahrscheinlicher Spielverlauf. Wenn Kolumbien in Führung geht, 1-0, Argentinien muss hinterher und am Ende werden sie diesen Moment kreieren und eben auch treffen können. Und dann hinten raus, muss ich dann doch eben sagen, wenn wir zu den finalen Tippabgaben auch bei diesem Turnier kommen, Alex, hinten raus, wenn es unentschieden, wenn es Verlängerung, wenn es Elfmeterschießen gibt, dann zählt die Siegeserfahrung von Argentinien und Leo Messi vielleicht einen Ticken mehr und ich sehe sie tatsächlich am Ende als Sieger hier stehen, aber mit sehr lukrativen Quoten auf dem Weg.
Möchtest du wirklich, dass ich nach dem EM-Finale auch das Copa-Finale ins Elfmeterschießen tippe? Denn ich kann es mir wirklich sehr vorstellen, dass die beiden großen Kontinentalturniere beide ins Elfmeterschießen gehen. Würde ich hier keinesfalls ausschließen wollen. Die Quoten sind ja fast die gleichen wie beim EM-Finale aufs Remis. Nämlich auch hier wieder so 2,95 im Schnitt. Das zeigt schon wieder auf, dass sehr viele Menschen glauben, hoppla, nach 90 Minuten wird es nicht vorbei sein. Und der Unterschied ist ja jetzt, deswegen spreche ich vom Elfmeterschießen, im Finale gibt es endlich Verlängerung im Elfmeterschießen. Das ist ja in den vorherigen Runden nicht der Fall. Da gibt es das Elfmeterschießen gleich nach 90 Minuten. Hier gäbe es aber die Verlängerung. Und vielleicht, ja, gibt es den Lucky Punch in dieser. Aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es erneut ins Elfmeterschießen geht für Argentinien nach dem WM-Finale, also auch im Copa-Finale, da die Penalties her müssen. Und sie haben im WM-Finale gezeigt, sie sind da recht routiniert und abgezockt. Und möglicherweise schaffen sie das wieder. Das ist ein interessanter Tipp, definitiv, ja. Kann man ja auch so abgeben, ne? Man kann ja auch tippen beim ein oder anderen Wettanbieter. Ich glaube, bei Interwetten unter anderem, wer gewinnt und dann auf welche Art und Weise teilweise auch. Also man kann ja auf Elfmeterschießen auch tippen. Und da gibt es in der Regel immer super hohe Quoten.
So ist es. Und dann sind wir uns auch einig, was den Gewinner angeht, wenn wir uns entscheiden müssen, Alex. Ich sag Argentinien.
Die bessere Mannschaft ist Kolumbien bei diesem Turnier. Deswegen finde ich, spiele ich schon mal die doppelte Chance X2 auf Kolumbien an. Kann mir vorstellen, dass es gewinnt. Wenn es ins Elfmeterschießen geht, gewinnt Argentinien. Hm. Darf ich das so stehen lassen?
Ja, wenn du dich nicht mehr traust, dann müssen wir damit leben hier alle. Ja. Das ist dann in Ordnung. Das war unsere Copa-Folge und damit ist auch dieses Kontinentalturnier für uns hier bei Talk & Tipps durch. Als erstes in die Zukunft geblickt, steht jetzt nicht zwei Tage später schon das nächste Turnier oder der nächste Pokalwettbewerb, die nächsten Clubspiele an. Deswegen erstmal der Hinweis, schaut gerne auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr generell mal gucken wollt, was in der Sportwelt so abgeht. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, unter anderem Olympia startet, da wird ja eine Menge sportlich passieren. Wimbledon geht in die letzten Züge jetzt, die Tour läuft noch in Frankreich, also eine Menge Sport und auch da gibt's Infos auf wettbasis.com, schaut da gerne mal vorbei. Und wir können auch ankündigen, dass wir euch auf jeden Fall nicht lange fehlen werden, denn in zwei oder drei Wochen startet die zweite Bundesliga, da gucken wir traditionell zumindest immer mal mit so einer Vorschaufolge drauf. Der DFB-Pokal wartet dann auch schon auf uns und dann gehen die nationalen Ligen los. Also in wirklich nicht allzu ferner Zukunft werden wir dann wieder auf den Clubfußball blicken, jetzt wo wir hier diese Nationalmannschaftsturniere wirklich abgeschlossen haben. Wer auf keinen Fall verpassen will, sobald wir zurück sind, der sollte uns folgen oder abonnieren, egal da, wo er diesen Podcast hört, dann kriegt ihr direkt mit, wenn die nächste Folge da ist. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr einschaltet. Danke, dass ihr den Sportsommer mit uns bestritten habt hier. Danke an dich auch, Alex, dass du ihn mit mir bestritten hast.
Ja, hat mega Spaß gemacht, beide Turniere zu begleiten. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool, da den Sommer mit Fußball satt auf zwei Kontinenten zu verbringen, in dem Fall in Audioform mit dir. Also ich freue mich tatsächlich jetzt schon auf, naja, so ganz auf die neuen Vereinssaison noch nicht. Wir brauchen auch ein bisschen Pause. Man muss also auch persönlich gesehen jetzt mal nicht mal auf Podcast betrachtet, sondern so ein bisschen durchatmen muss man auch, aber so lang können wir nicht durchatmen. Es geht recht schnell weiter, ja.
Ich sag dir, ein, zwei Wochen nicht aufnehmen und es wird dir in den Fingern kribbeln und du wirst dir denken, lass uns endlich über Hansi Flick bei Barca reden. Und das werden wir tun. Bis dann, bleibt uns treu, Dankeschön.